Ja, guten Morgen miteinander. Heute möchte ich mit euch darüber reden, was Glauben bedeutet. Es mag euch jetzt ein bisschen seltsam vorkommen, weil es ist ja ein Begriff, den wir dauernd im Munde führen, über den wir dauernd reden. Aber das Thema ist viel komplexer und vielschichtiger, als man denkt. Ich bin drauf gekommen, weil ich im Hebräerbrief meine stille Zeit gemacht habe und dann gibt es im Kapitel 11, Vers 1 eine Art Definition von Glauben. Und da habe ich mich näher mit befasst. Ja, und da ist mir aufgefallen, dass wir oft von Glauben reden, dass der Mensch an Gott glauben muss oder er muss Jesus glauben. Als Christ wird man charakterisiert als Gläubiger. Also jemand, der einen Glauben hat oder der zum Glauben gekommen ist. Aber was bedeutet das eigentlich? Oder was bedeutet es im umfassenderen Sinn? Und ich verspreche euch, ich kann euch heute nur einen kleinen Ausschnitt zeigen über das, was das Thema eigentlich in seiner Breite ist. Ich habe angefangen, auch im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Predigt zu lesen, was berühmte Kommentatoren wie Fritz Rinecker oder so über Glauben schreiben. Es ist viel Material, sehr viel Material. Aber ich versuche, das euch heute etwas näher zu bringen. Wir wollen uns mit den folgenden Punkten befassen heute. Einmal, was glauben wir Christen? Wie können wir zum Glauben kommen? Das sind so ein bisschen vorbereitendere Themen, die wir aber auch noch kurz abklopfen müssen. Dann, was ist der Glaube, was folgt aus dem Glauben und Konsequenzen des Glaubens? Dann gehen wir mal zuerst, was glauben wir Christen? Wir haben ja so eine Schrift verfasst, noch auf unserer Internetseite steht was dazu. Wir berufen uns auf das sogenannte apostolische auf das Augsburger Glaubensbekenntnis. Und ich zitiere das hier mal, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das ist das, was recht bekannt ist und fasst sehr gut zusammen, was wir glauben. Wir glauben, dass Gott lebendig und allmächtig ist. Wir glauben, dass er der Schöpfer ist, alles planvoll erschaffen hat und das auch mit uns Menschen einen Plan verfolgt. Wir glauben, dass er uns Menschen gemacht hat und eine persönliche Beziehung zu uns will. Wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, der aus der ewigen Herrlichkeit kam, um Mensch zu werden und unschuldig starb, damit wir gerettet werden können. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und damit die Wahrheit, an die wir uns halten und auf die wir uns verlassen können. Und wir glauben, dass wir eines Tages die Ewigkeit bei Gott verbringen werden und dass es dort sehr schön sein wird. Das ist unser Glaube, das ist unsere Hoffnung. Und wir haben vorhin den Text gehört, den hat der Gabriel vorgelesen. Und da ist der zentrale Vers, Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn so sehr liebte Gott die Welt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Also Glaube an Jesus rettet uns. Wir haben einen Glauben an einen starken Gott, der uns vor dem Verderben retten will und der uns liebt und trägt. Und nur um Missverständnissen vorzubeugen und weil das auch immer wieder mal mir begegnet ist, es kommt weniger auf die Größe unseres Glaubens an. Das ist nicht entscheidend, sondern es kommt darauf an, dass das, woran wir glauben, stark ist. Denn nicht unser Glaube bewegt Dinge und Menschen, sondern Gott bewegt die Dinge und Menschen. Also biblischer Glaube bezieht sich nicht in erster Linie auf unseren Glauben und auf die Größe von unserem Glauben, sondern auf Gott. Gott ist es, der uns rettet, nicht unser Glaube. Das nur zur Abgrenzung. Ich möchte ein Beispiel geben. Beim Bergsteigen zum Beispiel verlassen wir uns darauf, dass das Seil, an dem wir hängen, stark genug ist und uns hält. Unser Glaube an das Seil muss also so groß sein, dass wir uns darauf einlassen und losgehen. Ob es tatsächlich hält, hängt nicht von unserem Glauben ab. Wir können uns hundertprozentig sicher sein und einen ganz großen Glauben haben, aber ob es wirklich hält, hängt nicht von diesem Glauben ab, sondern von der Beschaffenheit des Seils. Da habe ich schon mal den Satz gehört, der zu einer Magersüchtigen gesprochen wurde: Wenn du nur fest genug glaubst, dann wirst du von deiner Magersucht geheilt werden. Und wenn du nicht geheilt wirst, dann hast du zu wenig geglaubt. Und das, ihr Lieben, das stimmt. Das stimmt einfach so nicht. Das kann man so nicht sagen. Zu behaupten, dass ich von Gott mit meinem großen Glauben immer das bekomme, was ich will, ist völlig unbiblisch. Es kommt hier nicht auf die Größe des Glaubens an, ob die Frau geheilt wird, sondern darauf, ob Gott es will und tut. In diesem Sinn ist es sogar gefährlich und schlecht zu behaupten, dass wenn man nur fest genug glaubt, es eine Heilung geben würde. Gott kann heilen, es steht außer Zweifel. Aber das hängt nicht an unserem Glauben, also an der Größe unseres Glaubens. Und ich muss immer nur fest und intensiv glauben, dann heilt Gott mich. Das baut einen unheimlich hohen Druck auch auf die Person, die doch ganz andere Probleme hat. Und dieser Druck kann diesen Menschen in Depressionen oder Schlimmeres treiben. Wenn Gott Heilung schenkt, ist es reine Gnade. Und es reicht, wenn wir ihm das wirklich zutrauen und ihn bitten und ihn auch bitten, unseren Zweifeln zu helfen. Das ist mal so der Punkt, was glauben wir Christen und ob es auf unseren Glauben auch ankommt. Ganz kurz, wie können wir zum Glauben kommen? Wir heute in der Zeit der Gemeinde, wir kommen zum Glauben durch die Predigt oder durch die Verkündigung oder das Hören des Wortes Gottes. Ganz wichtig, also wir bekommen das Wort Gottes ausgelegt, verkündigt, Gott spricht uns an, dadurch, dass das Wort ausgelegt und verkündigt und weitergegeben wird, und wir reagieren dann in einer persönlichen Weise auf dieses Wort und glauben, dass es wahr ist. Und dieser Glaube wird unser Leben verändern. Ja, was ist denn jetzt der Glaube? Es stellt sich die Frage, was der Glaube ist und wie ich ihn beschreiben kann. Ich will mal anfangen damit, was wir nicht damit meinen, was er nicht ist. Also wir kennen ja diesen Satz, Glauben heißt nicht wissen. So, also Glauben als die schwächste Form des Wissens, im Sinne von, ich glaube, morgen regnet es nicht. Aber das hat nichts mit dem biblischen Glauben zu tun. Das würde man eher als Vermuten bezeichnen. Ja, also das ist zur Abgrenzung, Glauben ist nicht Vermuten. Also biblischer Glaube hat nichts mit Vermuten zu tun, sondern es heißt was ganz anderes. Mal von der Wortbedeutung, das Wort, was in dem Hebräer 11, Vers 1 Vers benutzt wird, ist das Wort Pistis und bezeichnet einer Sache oder einer Person Vertrauen. Ja, die Grundbedeutung beschreibt das Treueverhältnis von Bündnispartnern oder Vertragspartnern, die Zuverlässigkeit ihrer Zusagen, die Glaubwürdigkeit von ihnen oder die Aufrichtigkeit, die Treue. Also wenn wir von Pistis sprechen, dann meinen wir das absolute Vertrauen in die Person oder in den Vertragspartner. Jetzt würde ich gerne ein paar Stellen lesen. Nein, ich würde andersrum. Ich würde die eine Stelle jetzt lesen, Hebräer 11, Vers 1, aber aus unterschiedlichen Übersetzungen, weil die Stelle wirklich nicht einfach zu übersetzen ist anscheinend. Und ich fand es spannend, wie die Schwerpunkte so ein bisschen unterschiedlich gelegt werden, je nachdem, welche Übersetzung man vor sich hat. Also Hebräer 11, Vers 1. Ich fange mal an mit der Janssen-Übersetzung. Es ist der Glaube aber die standhafte Zuversicht oder die Gewissheit oder das Vorwegnehmen. Also die standhafte Zuversicht des Gehofften, das Überführtsein oder Überzeugtsein von Dingen, die nicht gesehen werden. Elberfelder, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit oder eine Grundlage dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Schlachter, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Luther, es ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also sind immer so ein bisschen andere Worte. Die neue Genfer Übersetzung, was ist denn der Glaube? Ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und die neue evangelistische Übersetzung, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Und ihr seht hier gebeamt, so das so ein bisschen das zusammengestellte, die zusammengestellten Begrifflichkeiten, die verwendet werden in dieser Übersetzung. Also der Glaube ist standhaft, beharrlich, ausdauernd, geduldig, fest. Und es ist das feste Beharren, das Festhalten, das Vorwegnehmen, die Zuversicht, die Gewissheit, die Verwirklichung auf das, was man hofft oder auf unsere Hoffnung. Und ein Nichtzweifeln oder Überzeugtsein von, eine Überzeugung und so weiter von Dingen, Tatsachen, Wirklichkeiten, die wir nicht sehen können. Es ist wirklich stark ausgedrückt. Ich finde, stärker kann man es nicht ausdrücken, was Glaube wirklich beinhaltet. Und ich versuche das mal mit einem Satz zusammenzufassen aus den verschiedenen Übersetzungen. Der biblische Glaube ist das unverrückbare, feste und geduldige Beharren auf die Dinge, die man hofft, und ein absolutes, hundertprozentiges Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sehen kann. Was sind die Dinge, die man hofft? Oder was hoffen wir? Was ist unsere Hoffnung? Wir hatten es vorhin davon, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist und Gott eines Tages seine Zusagen erfüllt und uns bei sich im Himmel aufnimmt, dass er der Schöpfer ist, der uns Menschen liebt, der eine Beziehung mit uns will, und dass Jesus diese Beziehung durch seinen stellvertretenden Tod möglich gemacht hat. Das ist unsere Hoffnung und unser Glaube. Darauf beharren wir. Das ist das, an dem wir festhalten. Unverrückbar und fest. Was sind die Dinge, die man nicht sehen kann? Also was können wir nicht sehen? Wird ja davon gesprochen. Ja, wir können Gott nicht sehen. Gott ist nicht sichtbar für uns. Wir können Gott mit unserem Auge nicht wahrnehmen. Das Auge ist das falsche Instrument, das ist ungeeignet, weil Gott ist Geist. Das ist so, wie wenn man mit einem Fieberthermometer versucht, Luftfeuchtigkeit zu messen. Das geht auch nicht. Das Fieberthermometer ist für was anderes da. Und so können wir auch mit unserem Auge nicht Gott sehen. Um Gott wahrzunehmen, braucht es ein anderes Instrument, nämlich den Glauben. Der Glaube ist das Instrument, um Gott wahrzunehmen, um Gott zu erfahren. Weil der Glaube ist das Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sehen kann. Wir sind überzeugt, wir wissen, dass Gott da ist. Man kann ihn nicht mit dem Auge sehen, wir können ihn nicht jemandem zeigen. Schau, das ist Gott, hier kannst du ihn sehen. Nein, das können wir nicht. Aber wir können ihn doch wahrnehmen. So, wenn man mal drüber nachdenkt, es ist ähnlich wie beim Strom. Strom kann man auch nicht sehen, aber man kann ihn wahrnehmen, wenn zum Beispiel eine Lampe leuchtet, dann weiß man, ah ja, da ist Strom da. Oder wir können den Wind nicht sehen, bewegte Luft kann man nicht sehen, aber man kann sie trotzdem wahrnehmen, zum Beispiel wenn sich ein Baum biegt. Oder Radiowellen können wir auch nicht wahrnehmen, aber wenn wir einen Empfänger haben, so ein kleines Radio, das kann dann diese Radiowellen hörbar machen. Also es braucht etwas anderes, um Gott sichtbar werden zu lassen. Wie wird Gott hier sichtbar in der Welt? Er wird sichtbar in Männern und Frauen, die im Vertrauen auf Gott leben. Also wir sehen Gott in Aktion, wenn wir gläubige Menschen beobachten. Ja, da kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf zu. Was folgt aus dem Glauben? Also wenn wir jetzt dabei stehen bleiben würden, uns zu vergegenwärtigen, was dieser Satz bedeutet, dann wäre das recht theoretisch. Wäre nicht besonders praktisch, wäre eher eine philosophische Idee. Es wäre so ein Kopfglaube, der keine Auswirkungen auf unser Leben hat. Aber das ist ja nicht der Glaube. Also der Glaube ist viel mehr. Der Glaube verändert uns, weil Gott möchte uns verändern. Er möchte in unser Leben kommen. Er möchte, dass wir im Glauben leben. Dass wir diesen Glauben praktisch werden lassen, dass wir uns aufmachen, dass wir Beziehung zu ihm leben. Der Glaube ist der Grund, warum viele Menschen in Schwierigkeiten geraten, warum sie verfolgt werden, warum sie ihr Leben lassen. War in der Vergangenheit so, ist in der Gegenwart immer noch so. Nach dem letzten Weltverfolgungsindex von Open Doors 2019 werden zurzeit 200 Millionen Christen verfolgt. 200 Millionen Menschen werden deswegen verfolgt oder nehmen Nachteile in Kauf, weil sie an Jesus glauben. Nur weil sie an Jesus glauben. Also Gott wird sichtbar in den Gläubigen, weil sie standhaft und unverrückbar festhalten. Weil das, was sie glauben, in ihrem Leben sichtbar wird. Und der Hebräerbrief hat das auch aufgegriffen und hat uns wirklich spannende Vorbilder gegeben. Und wie wenn er uns sagen wollte, schaut schon die Vorväter aus dem Alten Testament, und die sind schon sehr alt, haben geglaubt. Nimm dir ein Beispiel an ihnen. Diese Vorväter schon reagierten auf seine Ansprache und glaubten und waren gehorsam und taten, was Gott gesagt hat. Der Glaube ist also die persönliche Antwort auf Gottes Wort und eine Bejahung von Gottes Autorität. Ja, wir Menschen reagieren auf Gott und auf seine Ansprache und bejahen ihn als Autorität. Ja, ich möchte nicht auf die einzelnen Personen eingehen, aber ich möchte euch mal aufführen, wer alles im Hebräer 11 steht. Wirklich interessante Persönlichkeiten, und wenn man die Geschichten jeweils lesen im Alten Testament, das ist wirklich höchst, höchst interessant. Es fängt an bei Abel, dessen Opfer im Glauben angenommen wird, oder Henoch, der aufgrund seines Fleißes im Glauben direkt in den Himmel entrückt wird. Noah, der wider jede Vernunft ein Schiff baut, ein großes, weil Gott ihn angesprochen hat und er war gehorsam und hat es getan. Abraham, auch einer der Glaubensväter, der aufgrund von Gottes Ansprache aus seinem Heimatland auszieht, in das gelobte Land geht und der Verheißung glaubt und dass er einmal ein großes Volk werden wird und dann doch seinen einzigen Sohn opfern würde oder geopfert hätte, fast. Abraham hat so sehr an Gott geglaubt und war ihm so 100% gehorsam, dass er gesagt hat, naja, wenn Gott das sagt, er hat auch andere Mittel und Wege, seine Verheißung zu erfüllen. weil Gott ist allmächtig. Also der Glaube von Abraham ist gigantisch und absolut in seiner Konsequenz. Auch Isaak, Jakob, Josef oder Mose, der glaubte und dem Pharao widerstand und das Volk rausführte aus Ägypten. Josua, der das gelobte Land eroberte. Oder es gibt noch andere, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel, die Propheten, sind alle aufgeführt in Hebräer 11. Sind Vorbilder für uns, Menschen, die sich selbst hingegeben haben, um Gottes Willen zu erfüllen. An ihnen dürfen wir lernen, dass Gott uns nie im Stich lässt. Niemals. Und alle Macht hat, seinen Plan zu erfüllen. Er ist derjenige, auf den wir uns 100%ig verlassen können. Ja, ich blende unten den Satz nochmal ein. Der biblische Glaube ist das unverrückbare und feste und geduldige Beharren oder Festhalten auf die Dinge, die man hofft. Und ein absolutes, 100%iges Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sehen kann. Und wenn das wirklich so ist, wenn wir wirklich so glauben, dann macht das doch was mit uns. Das hat doch dann eine Konsequenz. Da folgt doch dann was drauf. Das hat doch eine Wirkung auf unser Leben, wenn wir wirklich überzeugt sind. Also ich möchte nochmal auf diese Klettertour zurückkommen als Beispiel. Ich möchte gerne auf den Berg. Das Wetter ist schön, die Aussicht wird genial, das weiß ich jetzt schon. Ich weiß, dass meine Ausrüstung gut ist und mein Seil hält. Und wenn ich auf diesen Berg will, dann muss ich loslaufen. Und ich mache mich auf und gehe los und setze mich in Bewegung. Ja, was sagt die Bibel, was auf den Glauben folgt? Ich möchte eine Stelle im Hebräer 12 lesen. Es geht dann gerade nahtlos weiter. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Wenn wir also wirklich glauben, dass Gott uns Menschen erschaffen hat, dass er eine Beziehung zu uns will, wenn wir glauben, dass er uns liebt, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist und dass er das Beste für uns will, dann wollen wir unser Leben so leben, dass es Gott gefällt, und wollen uns in unserem Glauben bewähren und wollen diesen Glauben auch mit anderen teilen. Deswegen spricht die Bibel davon, dass wir dem Ziel entgegenlaufen sollen. Also, was ist die Reaktion, wenn Gott uns anspricht und wir glauben? Wir setzen uns in Bewegung, wir gehorchen Gott. Glaube und Gehorsam, das gehört zusammen, untrennbar. So wie bei Abraham, er glaubt und gehorcht, 100%. Was sollen wir tun? Was ist der Auftrag, den wir bekommen haben? Ist eigentlich klar. Matthäus 28, Vers 19, ich zitiere es trotzdem nochmal gerne. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist unser Auftrag. Wenn wir diesen Auftrag ausführen, dann zeigt es unseren Glauben, aber es hat auch Konsequenzen. Ja, was sind die Konsequenzen, wenn wir uns aufmachen und glauben? Und wenn wir Jesus nachfolgen? Die Bibel spricht immer wieder davon, es werden Schwierigkeiten auf uns zukommen. Es gibt Probleme. Weil wir in einer gefallenen Welt leben, weil so viele Menschen nichts von Jesus wissen wollen, nichts von Gott wissen wollen, weil sie sogar aktiv dagegen vorgehen, werden wir anecken und es wird Probleme geben. Es gibt Schwierigkeiten. Aber nicht nur das, es gibt auch Schwierigkeiten, weil Gott uns prüft, weil Gott uns stärker machen will. Genau, und da möchte ich jetzt den Hebräer weiter zitieren. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Das ist doch gut. Wenn wir glauben, uns kommen Schwierigkeiten, das braucht uns nicht entmutigen. Das braucht uns nicht runterziehen, sondern das gehört dazu. Und Jesus hat es auch durchgemacht und ihm wollen wir nachfolgen. Der Hebräerbrief spricht dann im Weiteren davon, dass Gott uns auch in solchen Schwierigkeiten erzieht, durch solche Schwierigkeiten erzieht. Es geht dann gerade weiter. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. In Vers 11, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh, aber scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Und das wollen wir doch. Wir wollen doch, dass unser Leben erfüllt ist. Frieden und Gerechtigkeit. Das ist doch ein Punkt, wo wir wirklich hinwollen. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Heil. Also wenn jemand behauptet, so wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, man müsse nur glauben, dann ging es einem gut, der lügt. Jeder Mensch wünscht sich Wohlstand, Glück und Gesundheit, das ist völlig berechtigt. Aber wir können diesen Wunsch nicht von Gott beanspruchen und meinen, dass wir nur viel glauben müssen, um es zu bekommen. Das ist nicht der Glaube, von dem die Bibel spricht. Wenn wir Apostelgeschichte lesen, im Kapitel 12, sehen wir, dass Jakobus enthauptet wurde und gleichzeitig wie Petrus aus dem Gefängnis befreit worden ist. Derselbe Gott, der bei Petrus die Gefängnistüren aufgeschlossen hat, ist derselbe Gott, der auch dabei war, als Jakobus enthauptet wurde und Stephanus gesteinigt worden ist. Also an dem Glauben von den jeweiligen Personen hat es nicht gelegen, sondern es war einfach Gottes Wille und Gottes souveräner Plan, den er hat. Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir den Umstand unseres Lebens zu einer Glaubensfrage machen. Die Umstände unseres Lebens dürfen nicht uns runterziehen, sondern wir dürfen ganz tief vertrauen auf Gott, dass er diese Umstände lenkt und uns stark machen will. Es gibt noch einen, der wirklich hart getroffen wurde. Das wissen wir. Hiob ist ein Beispiel. Wisst ihr, warum Hiob gelitten hat? Wegen seinem Glauben, ja. Er hat nicht gelitten, weil er böse war oder weil er ungerecht war oder weil er ungläubig war. Nein, er hat gelitten, weil er ein gerechter Mann war und weil er geglaubt hat. Gott hat ihn erzogen. Und Hiob war verwirrt in Kann man sehr gut nachlesen in Hiob 23, er war verwirrt. Oh, dass ich wüsste, wo ich Gott fände, dass ich bis zu seinem Thron gelangen könnte. In Vers 8 und 9, wenn ich aber nach Osten gehe, so ist er nirgends. Wenn ich mich nach Westen wende, so bemerke ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so erblicke ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so kann ich ihn nicht sehen. Hiob ist verwirrt und er ist ehrlich. Er ist in großen Schwierigkeiten, aber weiß nicht warum. Und er stellt sich die Frage, was Gott in seinem Leben tut. Und er kommt einfach nicht dahinter. Er findet es nicht raus. Er schaut sich um und Gott ist nicht zu finden, dort wo er hinschaut. Aber Hiob sagt im nächsten Vers, ja, er kennt meinen Weg, wenn er mich prüft, so werde ich wie reines Gold hervorgehen oder wie Gold hervorgehen. Hiob sagt, ich habe keine Ahnung, wo Gott ist. Ich verstehe die Umstände nicht, aber eins weiß ich, Gott weiß, wo ich bin. Er kennt meinen Weg und wenn er mich geprüft hat, gehe ich hervor wie reines Gold. Das ist Glaube. Das ist Glaube, da können wir uns ein Beispiel nehmen. Er glaubt an den großen, allmächtigen Gott, der uns liebt, der uns niemals missbraucht und der es gut mit uns meint. Und verlässt sich 100% auf diesen liebenden Gott. Jesus ist der Einzige, dem wir unser Leben ganz anvertrauen können. Er ist der Einzige, der dieses Vertrauen niemals missbrauchen wird. Niemals. Und wenn du das wirklich glaubst, dann mach dich auf, sei gehorsam. Es gibt keine andere Möglichkeit zu glauben im biblischen Sinne. Gott ist der Einzige, der uns heute Kraft geben kann, der uns befähigt, ein Leben zu leben, das wir aus eigener Kraft nicht schaffen könnten. Das wollen wir glauben. Und im Gehorsam, Glaube und Gehorsam wollen wir leben. Keine langen Fragen mehr stellen. Vertrauen und Glauben an einen großen, liebenden, allmächtigen und allgegenwärtigen Gott, um den sich alles dreht und dessen Kinder wir sein dürfen. Wenn wir das tun, dann zitiere ich nochmal Hebräer 12, Vers 11, dann wird euer Leben von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Amen.